Der Schauspieler Peter Hauk Lammersdorf liest freundlichste Instagram-Glückwünsche zum 40. Geburtstag der Schwulen Filmwoche Freiburg.
Die Schwule Filmwoche Freiburg wird 40 und feiert in diesem Jahr. Derzeit erreichen das älteste schwule Filmfestival Deutschlands viele herzliche Geburtstagsgrüße aus nah und fern. Auch Prominente wie Mary, Wieland Speck, Claudia Roth und andere lassen es sich nicht nehmen, mit kleinen Videoclips zu grüßen. Angetriggert von einigen Geburtstagsgrüßen erhielt das Festival auch noch zusätzlich spontane Grüße von Userinnen und Usern, die wir natürlich nicht untergehen lassen wollen. So schreibt zum Beispiel Stefan.jero911: 40 Jahre schwule Filme? Was eine Scheiße, wie absolut unwichtig. Cedric.smnn fügt dem nachdenklich hinzu: Sachen, die die Welt nicht braucht. Konstruktiver fragt ein User namens Reisedorf Michael nach: Ich verstehe nicht, warum es ein schwules Filmfestival gibt. Filmfestival ist doch okay, aber warum muss man das schwul hervorheben? Damit stößt man eine Diskussion an, die man doch gar nicht braucht. Völlig irritiert dagegen zeigt sich Ronny.Richter. Er gibt zu bedenken: Jetzt sind die Filmwochen auch noch schwul. Jeder wie er möchte. Ich will das nicht und ich verwehre mich dagegen. Ich respektiere den homosexuellen Mensch, aber seine Lebensweise ist mir kein Vorbild. Und ich werde es auch nicht gutheißen. Geschichtlich und gesellschaftlich differenziert ergänzt ein Vittorio Golino: Zum Kotzen! Schwule, gay und so weiter gibt mehr als 40 Jahre. Keiner hat die gejagt, beleidigt oder hat ihre Rechte als Menschen nie in Frage gestellt und waren auch nie in Gefahr. Kenne viele Schwule oder was immer sie sind. Nun leben ihre eigene mit Würde, ohne so ein großes Theater zum Veranstalten. Heutzutage überall nur noch drei Flaggen zum Sehen: Regenbogen, Ukraine, Israel. Wo ist die deutsche Fahne geblieben? Habt auch das neue Trikot von unserer DFB gesehen? Wo soll das Ganze noch hinführen? Ein Titaniru bemerkt dazu: Gleichberechtigung für einfach alle in diesem Land. Außer man ist Querdenker, Rechtsass oder AfD wählen. Voll mein Humor. Dem fügt ein BNXEIX gefühlvoll hinzu: Ich wünsche mir das alte Deutschland zurück. Da sind Menschen wie du nicht hier. Und ein Markus Holzheimer bemerkt: Macht euch weg, Kotzsmiley. Nur noch AfD. Blaues Herz, Deutschlandflagge, blaues Herz. Hierzu passt auch der Kommentar von einem Nero-Fuchs, der zu bedenken gibt: Warum muss dieser Homo-Quatsch so breit getreten werden? 4 Kotz-Smilies. Müsst nicht stolz sein, wenn die Alte euch würdigt? Ermahnender Zeigefinger. Eher grundsätzlicher fragt ein User namens Bergmann Hans: Also, schwul ist das wahre Leben? Dem fügt Matthias Müller 1911 ergänzend hinzu: Mehr 4VHTE für Schwule. Nur noch Schwule, am besten keine Heteros. Eher generalisierend schreibt Rebell 7199: Immer diese schwulen Beiträge zum Kotzen. Auslachsmiley, Kotzsmiley. Und eine Anne.Steinbach reiht sich in diese Aussagen ein, indem sie schreibt: Je mehr ich mir die Grütze anhöre, umso abgestoßender bin ich. Als wenn Heteros kein wahres Leben haben. Schwulsein ist aber okay, aber was macht Schwul-Lesbisch-Sein heutzutage so viel besser als Hetero-Sein? Währenddessen fasst es Kimai 1967 kurz zusammen und notiert: 40 Jahre große Scheiße. Eher lokaler ordnet es Hein.er 1964 ein, wenn er anmerkt: 40 Jahre rot-grün versifftes Freiburg, Kotzen im Strahl. Oder ein User namens Johnny Cash: Ich könnte kotzen, 1970 gab's den Paragraphen 175. Da ist man in den Knast gekommen. Und jetzt ist alles nur noch zum Kotzen. Noch deutlicher wird Timo.held.9, wenn er sagt, Kotzen, Kotzen, Kotzen sind das. Interessant die Frage von Don Latrino. Mich interessiert, wie die Schwule über millionenfache Zuwanderung denken. Andere Gratulanten präsentieren aber auch kreative Ideen. Wie ein User namens Becker-1981, der empfiehlt, wann ist das Jubiläum für SitzpinklerInnen und PenisträgerInnen? Zwinkersmiley, lachender Affe, lachender Affe, lachender Affe, grün ärgerndes Smiley. Frage für einen Freund. Also genau genommen ist sein Freund der Kreative. Auf eigener Eingebung beruht aber der Vorschlag von Aaron Zarch. Wann kommt das Festival für WarzenträgerInnen? Resignierend fasst ein Marcel_ZR7S schließlich alles zusammen und schreibt resigniert, was es alles für einen Scheiß gibt. Unglaublich. Und setzt einen Ich fass mir ans Hirn-Smiley hinzu. Und einen feinen Humor beweist Gelbe Frucht, wenn er schreibt, wo ist eigentlich H... wenn man ihn mal braucht?
Der Schauspieler Peter Haug-Lammersdorf las freundlichste Instagram-Glückwünsche zum 40. Geburtstag der Schwulen Filmwoche Freiburg. Zitate von Geburtstagsgrüßen an die Schwule Filmwoche Freiburg. Das wollen wir nun etwas vertiefen mit Judith Strieder. Judith arbeitet bei der Organisation Hate Aid, eine gemeinnützige GmbH zur Beratung und Unterstützung von Betroffenen von Online-Hassrede und Hasskommentaren, die ihren Sitz in Berlin hat. Hate Aid setzt sich für Menschenrechte im digitalen Raum ein, konkret unter anderem durch Beratung und Unterstützung von Betroffenen. Mit dem Team ist eben Judith Strieder und mit der sind wir nun live in Berlin verbunden. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle aus Freiburg, Judith Strieder.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist, Judith. Ja, und magst du dich zunächst mal noch ein bisschen vorstellen und vor allem noch Hate Aid vorstellen? Wie kamst du dazu und was genau ist Hate Aid?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Judith, ich benutze die Pronomen sie, ihr. Ich bin Psychologin und Betroffenenberaterin bei Hate Aid seit ungefähr 2 Jahren. Und genau, du hast es ja gerade schon so kurz erwähnt, Hate Aid ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für Menschenrechte im digitalen Feld einsetzt, über eben Arbeit mit Kampagnen und Petitionen, also politische Arbeit. Wir bringen unsere Expertise ein, um die Gesetze zu verbessern, sozusagen. Das sind die Rahmenbedingungen, an denen wir versuchen zu verändern. Und wir haben eine Betroffenenberatung, wo sich betroffene Personen von digitaler Gewalt an uns wenden können und wir bieten Prozesskostenfinanzierung an, also finanzieren zivilrechtliche Prozesse für Personen und genau, geben noch ganz viele Workshops, halten Vorträge und machen Öffentlichkeitsarbeit. Deswegen bin ich heute Abend auch hier, damit das Thema einfach mehr in die Medien kommt und genau Aufklärung, Sensibilisierung stattfindet.
Mhm. Und wie organisiert sich Hate Aid? Wie groß ist das Ganze? Wie muss ich mir das Ganze insgesamt so vorstellen?
Wir sind unter 50 mitarbeitende Menschen. Wir sind alle nicht ehrenamtlich engagiert, sondern festangestellt, teilzeitangestellt, studierende Personen und so weiter. Mhm. Und werden finanziert über Projektgelder, Stiftungsgelder und Privatspenden. Mhm. Und genau davon ist aber, man könnte jetzt meinen, 50 Personen oder knapp 50 Personen sitzen in der Betroffenenberatung. Wir sind aber, das Betroffenenberatungsteam besteht aus 12 Mitarbeitenden und davon beraten aber auch nur 5, weil natürlich irgendwie ganz viele andere Aufgaben drumherum anfallen. Also unser Team, die direkt mit den Betroffenen arbeitet, ist recht klein sozusagen.
Mhm. Und wer wendet sich alles an euch?
Prinzipiell kann man sagen, natürlich jede Person, die von digitaler Gewalt betroffen ist oder befürchtet, betroffen sein zu werden. Wir beraten ab 18, wenn aber Personen sich an uns wenden, die minderjährig sind, dann versuchen wir sie natürlich, also die Erstberatung übernehmen wir trotzdem und gucken dann, wo sie sozusagen angedockt werden kann. Prinzipiell von digitaler Gewalt betroffen sind, genauso wie im analogen Leben, auch Menschen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, vermehrt. Also wir haben jetzt gerade eine Studie mit herausgegeben, die heißt Lauter Hass, leider Rückzug. Da geht es darum, dass einfach auch online, also digitale Gewalt dazu führen kann, dass Personen sich aus dem Diskurs zurückziehen. Die wurde herausgegeben von unter anderem uns mit der Kompetenznetzwerk Hass im Netz. Und die hat ergeben, dass sozusagen die Top 3 Frauen sind, dann Personen mit sichtbarem Migrationshintergrund und Personen, die homosexuell bzw. bisexuell sind und das sozusagen auch öffentlich leben. Genau, prinzipiell kann man sagen, es kann jede Person treffen, die sich irgendwo im digitalen Feld auffällt. Wir sind natürlich die großen Social-Media-Plattformen sehr besetzt sozusagen von digitaler Gewalt, also Facebook, jetzt Meta, Twitter, jetzt X und Instagram. Mhm. Aber Hass findet auch per E-Mail statt oder auf eBay-Kleinanzeigen oder wo auch immer. Also genau, prinzipiell kann überall was passieren.
Ja, Hassreden und Hasskommentare kennen wir, du hast ja eben schon gesagt, von verschiedenen Plattformen wie Facebook, Instagram, X, Twitter, eben genau TikTok und ähnliche Plattformen. Oder natürlich eben auch in den Kommentarspalten, oft auch in den Bewertungen, zum Beispiel eines Unternehmens. Wollen wir das vielleicht mal ein bisschen einordnen? Wer schreibt da überhaupt? Mir selbst sind zum Beispiel folgende Gruppen erstmal aufgefallen. Es gibt ja reale Kommentare und Hater, die tatsächlich argumentativ versuchen zu agieren, oft nicht Ruhe geben, etwas relativieren wollen und so weiter. Diese haben oft echt aussehende Profile. Dann gibt es aber auch Profile, die als Namen irgendwelche Buchstaben- oder Zahlenkombinationen aufweisen oder irgendeinen Kampfbegriff oder sonst einen Fantasienamen. Manche schreiben nur einmal, manche antworten, wenn man selbst wieder die Nachricht kommentiert, öfters. Oder sie schreiben etwas und blockieren dann gleich den Betroffenen, sodass man nicht mehr antworten kann. Sind das alles echte Personen? Sind das Bots? Kannst du da ein bisschen Licht so ein bisschen in diese Palette werfen?
Also Bots sind in dem Zusammenhang nicht so das Problem sozusagen oder nicht so das Thema. Wir wissen natürlich, weil wir arbeiten in der Betroffenenberatung, wir wissen viel zu wenig über Tatpersonen. Also einerseits, weil das nicht die Personen sind, mit denen wir arbeiten, andererseits aber auch, weil es leider immer noch viel zu einfach ist, anonym im Internet aufzutreten und ja auch keine Spuren zu hinterlassen. Also weil es einfach immer noch viel zu viele Tatpersonen gibt, die einfach nicht identifiziert werden. Wir wissen aber, dass rechte Gruppierungen und Gruppen den digitalen Raum einfach gut für sich nutzen und es da sehr genaue Strategien sozusagen gibt, wie diese Personen vor im Verfahren. Und da gibt es einfach Gruppen, die sich organisieren, die irgendwie eine Person macht sich irgendwie 5 bis 10 Fake-Accounts und hasst dann von diesen Fake-Accounts und greift ganz gezielt irgendwie Accounts oder Seiten an. Mhm. Genau, also das ist schon vermehrt auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Ja, wir haben ja vorher einige Hasskommentare gehört, die sogar noch recht milde eigentlich war, von die schwule Filmwoche in Freiburg hier zu ihrem 40. Geburtstag erhalten hat. Manche waren wortkarg, manche etwas ausführlicher, manche sind inhaltlich grenzwertig, wie zum Beispiel einem User, der ja sich einen H... zurückwünscht. Damit meint er wahrscheinlich Adolf Hitler, denke ich mal, aber das kann man eben nicht nachweisen. Wie geht man mit solchen Kommentaren am besten um? Rechtlich ist wahrscheinlich wenig möglich, da die Hater wissen, wie weit sie gehen können, oder? Habt ihr Erfahrung mit vermeintlichen Autorinnen und Autoren von Hasskommentaren?
Genau, das ist ganz unterschiedlich. Wir sind als Organisation, wir stehen dafür sozusagen, sich immer Unterstützung zu suchen und auch gerne rechtliche Schritte zu gehen, wenn die betroffene Person in der Lage dazu ist. Also wenn die emotionale Stabilisierung, das geht natürlich vor, wenn das gerade nicht der Fall ist, dann raten wir manchmal auch davon ab, im Beratungsgespräch das zur Anzeige zu bringen. Es ist aber eigentlich immer wichtig, jeden Fall zur Anzeige zu bringen, also den strafrechtlichen Weg zu gehen, damit das Dunkelfeld heller wird, also damit einfach die Strafverfolgungsbehörden auch noch mehr merken, wie groß die Problematik ist, weil ganz viele Leute machen es eben leider nicht, und weil sie denken, es läuft eh ins Leere, das bringt nichts, aber dann kommt es eben bei der Polizei auch nicht an. Mhm. Dann kann man, also dann gibt man sozusagen die Hoffnung in die Hände der Strafverfolgungsbehörden. Der weitere Weg wäre der zivilrechtliche Weg. Das ist natürlich, bringt hohe Kosten mit sich. Deswegen bieten wir in geeigneten Fällen eben die Prozesskostenfinanzierung an. Genau. Und davor, also sozusagen, wenn man digitale Gewalt erlebt, ist das Erste, was man eigentlich immer machen sollte, den rechtssicheren Screenshot anfertigen. Also, dass den Kommentar oder die E-Mail oder die Nachricht oder was auch immer zu screenshotten, aber eben nicht einfach so an meinem Handy auf der App, sondern am besten in der Desktop-Version, weil einfach mehr Informationen zu sehen sind. Also der Kontext muss erkennbar sein, der Empfänger oder die Empfängerin und der Absender oder die Absenderin und das ganz genaue Datum, also Minute, Stunde, Jahr und Minute, Stunde und Tag, Monat, Jahr. Genau, weil wenn man das dann zur Polizei bringt oder in den zivilrechtlichen Prozess geht, dann würde das sozusagen als Beweismittel gelten. Und dann kann man natürlich überlegen, melde ich den Kommentar, versuche, dass es gelöscht wird, blockiere ich vielleicht den Account, sodass die Person mich nicht mehr anschreiben kann. Und genau, das können wir aber auch in der Beratung immer ganz individuell besprechen mit den betroffenen Personen. Also auch zum Beispiel so Kommunikationsberatung, will ich darauf antworten, will ich darauf eingehen, möchte ich ein Statement verfassen? Das ist immer ganz individuell, ja, auch ob es eine Privatperson ist oder eine Person, die sich öffentlich zu Themen äußert und die das irgendwie beruflich macht. Das ist, da gibt es nicht so die eine perfekte Lösung für alles.
Mhm. Wenn es eine Organisation trifft, wie zum Beispiel die Schwule Filmwoche oder zum Beispiel ein Lokal oder irgendetwas, die Seite zum Beispiel auch einer queeren Gruppe oder sonst einer Vereinigung, die gegebenenfalls durch eine Reihe von solchen diffamierenden Kommentaren auf ihren Seiten und Profilen geschädigt wird, wie können die vorgehen? Was können die tun? Kann man auch eine Anzeige da etwas bewirken?
Wenn das gegen einen ganzen Verein geht,
zum Beispiel, ja.
Gegen ein Kollektiv. Da müsste man sich dann bei der Polizei informieren. Da kann ich jetzt keine Aussage zu treffen, aber dann, also ist immer, man kann sich auf jeden Fall auch wehren. Dann wird es wahrscheinlich eine Person geben, die in Zusammenhang mit dem Verein, für den Verein die Anzeige erstattet.
Mhm. Was ich immer so ein bisschen erlebe, auch ein bisschen auch eben bei TikTok und Instagram, Facebook und so weiter, dass man eine Person ja dort auch meistens immer melden kann und das gibt man dann eben dann an und es läuft aber dann in der Regel im Sande. Man bekommt meistens eine Standardantwort von der Seite, dass man verstünde, dass man sich ärgere, aber der Kommentar würde nicht gegen die Regeln der Plattform verstoßen. Man solle ihn blocken, damit hat man alles getan. Das ist oft, kommt sehr oft vor, gerade auch bei harten Beleidigungen, Bedrohungen. Es ist aber auch sehr frustrierend, dass man praktisch da nicht weiterkommt. Und das führt ja eigentlich dazu, dass die normalen User sich immer mehr zurückziehen, weil sie denken, ja, sie kommen da eh nicht gegen an. Gibt es da irgendwelche andere Möglichkeiten zu reagieren?
Bei den Meldungen, du hast es gerade gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nach den Community-Richtlinien meldet, sondern nach den Gesetzen, die es gibt.
Mhm.
Das war bis vor kurzem noch das Netz-DG, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das wurde jetzt abgelöst von dem DSA, also von dem Digital Services Act. Der ist im August in Kraft getreten für die ganz großen Plattformen, also Instagram, Facebook und so weiter. Und jetzt im Februar für alle anderen auch. Weil in den Community-Richtlinien entscheidet ja die Plattform, was sozusagen erlaubt ist und was nicht. Das ist eher so eine Etikette, aber da greift kein Gesetz sozusagen.
Mhm.
Und wenn man das nach dem DSA, also nach den Gesetzen meldet, dann sollte das eigentlich berücksichtigt werden. Es ist leider so, also der nächste Schritt wäre, das vielleicht einfach nochmal zu melden und nochmal zu melden und irgendwann klappt es. Mhm. Oder sich auch an uns zu wenden. Wir haben auf einigen Plattformen sind im Trusted Flagger Programm, also werden dann quasi als Organisation, werden unsere Meldungen bevorzugt beachtet. Und an einigen Plattformen haben wir auch AnsprechpartnerInnen. Aber das ist tatsächlich so, dass sich die Plattformen immer noch viel zu wenig an die Gesetze halten, die es teilweise auch schon gibt. Weil die Plattformen einfach schlichtweg kein Interesse daran haben, dass ihre UserInnen schafft, geschützt wird, weil sie ja durch Werbeeinnahmen Geld verdienen, und Hass ist so eine ganz starke Emotion. Da halten sich einfach, wenn eine Person einen Shitstorm abbekommt, halten sich einfach viele Personen leider auf der Website, also auf der Seite dann auf, und das ist sozusagen so, dass die Plattform mit Hass einfach Geld macht.
Mhm. Macht es eigentlich überhaupt Sinn, auf solche Hater eigentlich zu antworten? Denn man hat immer so das Gefühl, irgendwann tun sie nur noch die Hater dort und die schimpfen und hetzen zum Beispiel gegen irgendeine Gruppe, sei es die Ampel, sei es die Grünen, sei es die Aufnahme von Flüchtlingen, Gendersprache und so weiter. Und wenn man nicht antwortet, hat man das Gefühl, stehen nur noch die schlimmen Nachrichten eigentlich noch dort. Hat es Sinn, da überhaupt zu antworten, oder ist es eigentlich völliger Quatsch, weil das bringt eh nichts?
Also das kann man auch so pauschal nicht sagen, wenn jetzt eine Person wirklich einen sehr gewaltvollen Kommentar ablässt oder so, dann würde ich sagen eher nein. Es gibt Personen, die, bei denen lohnt es sich sozusagen noch irgendwie gegen zu argumentieren. Es kommt so ein bisschen darauf an, in was für eine Richtung das abzielt. Was man aber, also das stimmt, was du gesagt hast, dass wenn das jetzt so weitergeht, dann sind irgendwann nur noch die Hater übrig. Und das wäre sehr schade, weil eigentlich die sozialen Netzwerken ja auch große Ressourcen mit sich bringen. Also der Austausch, der da stattfindet, und die Community, also Communities kommen zusammen. Und es ist ja eigentlich die Idee davon, oder das, wofür man es nutzen kann, ist ja eigentlich was Gutes. Wenn man jetzt mitbekommt, dass eine Person digitale Gewalt abbekommt oder von einem Shitstorm betroffen ist oder so, dann muss man sich auch gar nicht unbedingt in diese Diskussion oder in diese Hetze sozusagen mit reinschmeißen und gegenargumentieren und die Tatpersonen, sage ich mal, angreifen, sondern es bringt viel mehr, das sagen uns betroffene Personen immer wieder, wenn man dann in der Kommentarspalte einen positiven Kommentar verfasst und einfach so ein Gegengewicht schafft. Mhm. Oder wenn man der Person eine direkte Nachricht schreibt und einfach schreibt, ich habe gesehen, was hier passiert ist und was du für Kommentare oder was auch immer abbekommst. Mhm. Und ich spreche meine Solidarität aus. Das ist sozusagen viel mehr wert, als wenn man sich da irgendwie in den Streit mit rein begibt. Wir nennen das digitale Zivilcourage. Also wir sind schon dafür, dass wir sagen, es ist super wichtig, dass nicht alle Leute still sind und einfach nur mitlesen oder sich dann zurückziehen, sondern genau da einfach so ein Gegengewicht schaffen, ist total viel wert. Mhm.
Noch zurück auf die Privatperson, die praktisch schon jetzt verspottet wird, die bedroht wird und so weiter. Die meisten haben ja ein bisschen Angst. Also wie würdest du sie ermutigen, dass sie sich zum Beispiel an euch auch dann wenden? Also ich denke, was viele Leute wahrscheinlich sind resigniert. Also wie einfach ist es, sich an euch zu wenden, und wie schnell könnt ihr helfen dann da?
Mhm. Also wir sind es gewohnt, dass wir relativ schnell antworten, weil wir das einfach auch müssen. Also manchmal geht es darum, dass eine Privatadresse gedoxt wird, und dann ist es einfach, geht es um eine ganz analoge Bedrohungslage sozusagen. Deswegen, glaube ich, sind wir ganz gut da drin, zeitnah zu antworten. Prinzipiell kann sich jede Person erstmal an uns wenden. Wir haben zwei Sprechstunden, zu denen man uns einfach erreichen kann, und pro Woche, zu denen man uns einfach anrufen kann, und zwei Chat-Sprechstunden. Darüber hinaus kann man uns per E-Mail erreichen, und ich denke, die Motivation könnte sein, es geht immer erstmal anonym und kostenlos. Also wir speichern dann auch keine Daten. Man kann erstmal mit uns sprechen und irgendwie klären, bin ich richtig? Und ich sage immer, die präventive Beratung ist mir die liebste. Also wenn Personen sich schon mal so beraten lassen, weil sie wissen, sie äußern sich zu einem Thema, sie schreiben einen Artikel, sie schreiben ein Buch oder was auch immer, sie machen irgendwie den Instagram-Account auf und melden sich schon mal im Vorfeld. Das ist irgendwie immer gut, weil man einfach ganz viel auch vermeiden kann. Mhm. Was passiert, und genau, es hat sozusagen keine negativen Konsequenzen und bringt keine Verpflichtung mit sich, wenn man sich an uns wendet. Und ich finde, es ist sehr einfach. Also es gibt keine persönliche Beratungsstelle, aber genau, die Möglichkeiten per Chat, E-Mail und Telefon.
Mhm. Nun seid ihr eine gemeinnützige Organisation. Wie kann man euch denn unterstützen?
Man kann uns natürlich auf jeden Fall gern unterstützen, indem man über uns spricht sozusagen oder uns irgendwie eine Plattform bietet, so wie ihr das gerade macht, oder unseren Newsletter abonnieren, unseren Instagram-Account, Ex-Account und sowas folgen. Dann haben wir immer wieder Petitionen, da sind wir auch einfach darauf angewiesen. Wir haben jetzt gerade unser Internet, also wir möchten eine Petition starten an Olaf Scholz, in der wir darum bitten, dass wir sozusagen unser Internet zurückbekommen und es kein rechtsfreier Raum bleiben soll, sondern ein Raum, in dem auch Gesetze gelten, und natürlich kann man uns auch spenden.
Mhm. Ja, und jetzt zum Abschluss nochmal, fass nochmal vielleicht nochmal zusammen, wie man euch erreichen kann, was man machen kann, die Webseite und so weiter.
Soll ich einfach starten?
Ja, gerne.
Okay. Genau, also man kann uns erreichen über unsere Website hateaid.org, ganz wichtig, nicht .de, sondern .org. Oder per E-Mail, die E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter findet man auch auf unserer Website. Also man kann uns per Telefon, per Chat und per E-Mail erreichen. Was man machen kann, ist sich immer gerne Unterstützung suchen, beziehungsweise wenn man das mitbekommt, die Sache ernst nehmen, digitale Gewalt ernst nehmen. Das ist genauso eine Gewalterfahrung wie im analogen Leben, kann genauso Belastungen auslösen. Und ja, einfach wenn das im Umkreis passiert, für die Person da sein und gerne mit ihr gemeinsam sozusagen zu uns kommen.
Ja, super, Judith. Vielen, vielen Dank. Ich finde, ihr macht eine tolle Arbeit auf jeden Fall. Ich finde es eine ganz wichtige Organisation. Und danke, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg. Hoffen wir, dass das die ganze Hass im Netz eher abnimmt und nicht weiter zunimmt. Und ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Ja, sehr, sehr gerne. Danke auch an euch und einen schönen Geburtstag noch.
Ja, danke schön. Vielen Dank. Viele Grüße nach Berlin.
Ja, tschüss.
Tschüss.